Ja, willkommen im Stream, willkommen im Saal. Wir machen mit einer kleinen Verspätung mit großartigem Programm natürlich weiter. Und zwar bei mir ist jetzt Kikska Nebraska auf der Bühne. Sie macht Coachings und Workshops und seit einigen Jahren Vorträge rund um digitale Profile und die digitale Identität und die dazugehörigen Tools. Und in dem Talk geht es jetzt darum, dass für viele wahrscheinlich ein Leben ohne Facebook zwar möglich ist, aber vielleicht nicht mehr besonders erstrebenswert, weil das doch eine wichtige Kommunikationsplattform für uns alle geworden ist. Das wird für mich sehr spannend, weil ich habe keinen Facebook-Account, zumindest keinen, von dem ich was weiß. Insofern, das wird sehr spannend für mich. Und wir werden einige Strategien kennenlernen und auch Settings und Tools, wie man sich seinen Facebook-Account etwas sicherer konfigurieren kann. Herzlich willkommen, Kikska Nebraska.
Vielen Dank, dass ich hier in Wien sein kann, auch wenn ich heute etwas überrascht war von dem Hamburger Wetter, was mich ein bisschen durcheinander gebracht hat. Aber ich bin jetzt da und es geht halt um Facebook aber sicher. Ich möchte gleich dazu sagen, das richtet sich jetzt nicht an die Programmier-Nerds und die sicherlich sich da sehr gut auskennen. Dieser Vortrag richtet sich schon an ein eher allgemeines Publikum, was vielleicht einfach ein bisschen überlegt, okay, ich bin bei Facebook, ich weiß, es geht nicht mehr weg und wie kann ich das besser einstellen? Was ich vorhabe, erstmal geht es um wie und was sind eigentlich die Bedingungen im Moment, dann stelle ich ein paar datensparsame Strategien vor, es geht um Passworte, Profilbildtipps und es geht auch um die Zwei-Faktor-Authentifizierung, auf die ich ein bisschen stärker eingehen möchte. Und zum Schluss gibt es dann nochmal 7 Tipps so zusammengefasst. Genau, Kikska Nebraska, seit 2008 mit diesem Namen unterwegs, ist ein Künstlername und seit 2010 beschäftige ich mich halt mit Profilen. Bei mir geht es allerdings hauptsächlich eigentlich um die Frage, wie werde ich sichtbarer? Also selbstständige Menschen, die sich verändern möchten, die möchten natürlich gefunden werden. Heute geht es ja eher darum, wie werde ich eigentlich nicht gefunden, wie kann ich es verhindern, dass jemand auf meine Daten zugreift. Also insofern ist es ein bisschen Profilagent in Reverse, was ich heute mache. Und das schon gleich als Auftakt. Die Privatsphäre ist ja etwas, um das man sich selber auch kümmern muss. Und das ist ganz wichtig, weil die meisten Dinge davon sind überhaupt kein Geheimnis. Die meisten Leute sind einfach nur viel zu träge, sich mit diesen Einstellungen auseinanderzusetzen. Also einfach, dass sie wirklich durch diese verschiedenen Stufen gehen, um die Settings so zu setzen, dass die Privatsphäre auch so ist, dass es für sie richtig ist. Und ganz vorab, Social Media wird heute natürlich hauptsächlich übers Mobilfon gesetzt. Das heißt, da fängt es schon an, dass man mindestens eine Displaysperre haben soll und entweder PIN-Code, Fingerabdruck oder so ein Muster zeichnen, dass man das auf jeden Fall schon mal gesichert hat. Genau, das ist die Frankfurter Sonntagszeitung vom 15. Oktober. Die Zielgruppe sieht ungefähr so aus wie der Mann dort oben. Das sind Leute, die so jenseits der 40, jenseits der 50 sind, sehr analog, sehr gut gebildet allerdings, die aber eigentlich überhaupt keinen Bock auf Social Media haben, die eigentlich sagen, das ist böse Internet und so. Ich finde es umso erstaunlicher, dass Facebook dort analog gedruckte Anzeigen für die Privatsphäre auf Facebook schaltet. Das ist eine sehr breit angelegte Kampagne, die sehr, sehr viel zu sehen war. Aber hier fand ich es besonders bemerkenswert. Vor allen Dingen ist natürlich das, was ich auch gerade eben schon meinte, etwas, das eben überhaupt kein Geheimnis ist. Es gibt oben dieses kleine Schlösschen damals. Das ist ein Screenshot aus einer Präsentation von 2013, glaube ich, 14 maximal. Das heißt, das habe ich schon immer in meinen Folien drin gehabt. Achtung, es gibt hier diesen Privatsphäre-Check-up, macht das. Das Problem ist, die Leute dazu zu motivieren, das wirklich auch durchzuführen. Genau, sieht heute ein bisschen anders aus. Das Schloss ist weg, was ich eigentlich schade finde, weil Schloss steht schon so im Kopf für Sicherheit. Auf der visuellen Ebene finde ich das Schloss deutlich besser als ein Fragezeichen. Aber jedenfalls findet man das dort nach wie vor und es ist auch sehr einfach zu gehen. Man kann immer wieder gucken, wie sieht denn mein Profil eigentlich von draußen aus, wenn ich nicht als ich selber eingeloggt bin, sondern wenn jemand mich googelt oder eben bei Facebook sucht. Genau, das Aktivitätenprotokoll anzeigen und dort ist wirklich jeder Schritt, jedes Like, jede Markierung auf einem Foto festgehalten. Und es kann jede Einstellung auch im Nachhinein noch verändert werden. Ich kann Markierungen löschen, wenn sie mir nicht gefallen. Ich kann öffentliche Postings rückgängig stellen auf entweder nur für meine Freunde sichtbar oder auch nur für mich sichtbar. Das ist also gar kein Problem, genau. Das findet man hier direkt auf der eigenen Chronik. Und das Aktivitätenprotokoll ist insbesondere deshalb wichtig, weil es für die Recherche in Facebook Social Graph die einzige Methode ist, um halbwegs sicher sich aus dieser Recherchemöglichkeit herauszunehmen. Die Recherche im Social Graph wurde 2013 eingeführt, wurde dann 2015 wieder zurückgenommen von Facebook. Das heißt, man kann diese offizielle Suche nicht mehr ist nicht mehr so einfach zugänglich. Aber Rechercheexperten haben natürlich gar kein Problem, weil die hinterlegten Suchkriterien, also wie viele meiner Freunde wohnen in Berlin und lieben Kebab oder sowas, aber natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten der Kombination von verschiedenen Faktoren sind immer noch zugänglich. Das heißt, die Suchmöglichkeiten sind nach wie vor vorhanden. Und dem kann man sich nur entziehen, wenn man halt tatsächlich Einstellung für Einstellung durchgeht und sagt, okay, passt das für mich, dass das öffentlich auffindbar ist, oder nehme ich das lieber zurück? Was natürlich sehr mühsam sein kann, wenn es bis zurück nach 2008 oder 2009 geht. Genau, Facebook hat sich sehr viel Mühe gegeben, das etwas aufgeräumter darzustellen. Die Privatsphäre-Settings wirklich nach Beiträgen, Profil und meine Kommentare. Man kann das alles einzeln durchgehen, ist natürlich sehr zeitaufwendig. Aber diese Zeit muss man sich halt nehmen, wenn einem die Privatsphäre wichtig ist und wenn man nicht ganz drauf verzichten möchte. Bei den Beiträgen muss einem auch klar sein, dass man halt jedes Mal auswählen kann, öffentlich, Freunde oder nur enge Freunde oder auch nur für mich. Und dass das nächste Posting in demselben Setting wieder öffentlich gepostet wird. Das heißt, wenn mein letztes Posting öffentlich sichtbar war, wird auch mein nächstes automatisch auch öffentlich sein, außer ich ändere das wieder und fasse es meiner Privatsphärenbedürfnis an. Genau, und dann gibt es diese Aufforderungen, die immer mit sehr niedlichen, entweder kleinen Dinosauriern und bei anderen, kleine Roboter gemalt, die versuchen das sehr gamifiziert aufzuziehen, das heißt mit einem sehr spielerischen Ansatz, um das möglichst zugänglich und so leicht verdaulich zu machen, damit es nicht so anstrengend aussieht, wie es nun mal ist, aber man wird so ein bisschen spielerisch da durchgeführt. Genau. Genau, das war letztens, hatte ich so einen Fall sozusagen simuliert. Dann taucht dann eben so ein kleiner Roboter aus und sagt, ich führe dich jetzt mal hier durch. Du hast gesagt, dein Passwort ist nicht mehr so sicher, beziehungsweise du hast uns gesagt, dass es irgendwie da Bedenken gibt. Und dann wird man durch so einen kleinen Prozess geführt und hinterher dann freut er sich von wegen, ja, du hast deine Apps gecheckt, die verbunden sind mit Facebook, deine Aktivität hast du durchgecheckt und die Rollen für eine Seite, die du betreust, hast du auch gecheckt. Und das heißt, man wird da sehr an die Hand genommen, damit man diese Sicherheitsvorkehrungen auch tatsächlich nimmt. Genau, das gibt es auf sämtlichen Ebenen. Das lässt sich, es ist sehr zugänglich. Die Folien werden ja hinterher zum Download bereitstehen. Das heißt, die sind auch alle verlinkt, wo man welche Schutzgeschichten findet. Das ist auch wieder im Profil, dass man auch wirklich permanent eigentlich inzwischen aufgefordert wird, sein Facebook-Konto sicherzustellen, indem man wirklich guckt, welche Apps haben eigentlich Zugriffsrechte und kann ich die auch wieder rausschmeißen, wenn ich die Apps zum Beispiel gar nicht mehr benutze oder sie mir in irgendeiner Weise seltsam vorkommen. Genau. Dasselbe gibt es auch für Google, das ist jetzt eben nicht nur Facebook alleine. Bei Google wird diesen Monat der Cyber-Sicherheitsmonat gefeiert und sie haben einige neue Features so eingeführt, vor allen Dingen eine neue Übersichtlichkeit, dass dieser Sicherheitscheck auch hier sehr stark im Vordergrund steht, dass man wirklich noch klarer an die Stelle geführt wird, wo man auf sein Google-Konto in dem Fall Zugriff haben kann, dass man sehr leicht kontrollieren kann. Okay, wer sieht eigentlich meine Spuren, welche Daten übergebe ich Google, dass da schon die Möglichkeiten vorhanden sind, die wichtigsten Dinge auch zu kontrollieren. Auch hier wieder so sehr niedliche Zeichnungen, dass es auch sehr so angenehmer Nutzerprozess ist, wie man da durchgeführt wird, damit man eben wirklich gesagt, okay, du hast jetzt deine Geräte, welche Geräte sind hier noch verbunden und dass man das alles prüfen kann und erst dann den grünen Button bekommt, sozusagen, wenn es alles richtig gesetzt ist. Genau, und jetzt zu diesem Punkt von wegen, ja, du kannst Dinge, die du auf Facebook postest, jederzeit löschen. Es scheint also jede Menge Leute zu geben, die das nicht wissen, obwohl das wirklich schon von Anfang an natürlich möglich war, Postings wieder zu löschen. Das ist natürlich auch nicht nur bei Facebook so, sondern auch bei Google+ oder bei Twitter hier in dem Fall. Es gibt auch den schönen Ausdruck dafür, Whitewalling. Das heißt, Leute, die das richtig konsequent machen, die posten den ganzen Tag und gehen abends rüber und löschen alle Tweets und alle Postings wieder runter. Das heißt, sie hinterlassen abends eine weiße Wand. Das heißt, das ist natürlich die datensparsamste Möglichkeit, wenn man schon in Kontakt sein will, also wenn man schon an einem Austausch, den Facebook bietet, teilhaben will, aber eigentlich eben keine bleibenden Spuren hinterlassen will. Genau, das ist auch, das Bedürfnis danach ist natürlich auch ein Grund, warum Snapchat so erfolgreich sein konnte, weil die dieses ephemere Internet, also diese verschwindenden Beiträge automatisch eingebaut hat. Genau, hier möchte ich Kiki vorstellen. Kiki ist Illustratorin aus Hamburg und die hat sehr speziell sowohl bei Twitter als auch bei Facebook hier ihre Beiträge sehr lange, sehr, sehr konsequent immer gelöscht. Das ist ein klassisches Beispiel für dieses Whitewalling. Das heißt, das ist ein Screenshot von 2014. Das Einzige, was zu finden war, war für Freunde sichtbar, dieser Test, ist jemand da, Tweet. Die hat Posting von Facebook. Sie hat jeden Abend wirklich ratzfatz ausgeräumt. Hat sich jetzt etwas geändert, aber sie hat es sehr lange Jahre sehr, sehr konsequent gemacht. Eine andere Strategie, um damit umzugehen, die hat Dana Boyd herausgefunden. Die ist auch schon etwas älter, von 2011, glaube ich, oder 2010 sogar. Der Superlock-Off. Das heißt, dass man bei Facebook nicht löscht, sondern dass man den Account deaktiviert. Das heißt, man ist aktiv bei Facebook und in dem Moment, wo ich nicht aktiv bin, deaktiviere ich mein Konto. Das heißt, ich bin schon noch in Freundeslisten sichtbar. Aber mein Profil, meine Chronik ist nicht abrufbar. Meine Fotos, da kann keiner drauf zugreifen und solche Geschichten. Es ist also wie stillgelegt. Aber es ist eben noch vorhanden. In dem Moment, wenn ich wieder aktiv werden möchte, kann ich das einfach wieder aktivieren. Ups, Moment, das ging jetzt zu schnell. Genau, von wegen der Zugriff auf meine Daten, der Zugriff auf meine Inhalte, darum geht es ja. Man muss sich natürlich darüber klar sein, dass es nicht nur Facebook und Google betrifft, sondern dass es die Gesamtheit der Social Media Präsenzen betrifft. Und was ich in letzter Zeit oder beziehungsweise letzten 2, 3, 4 Jahre häufiger unter meinen Kontakten wahrgenommen habe, ist dieses Thema Identitätsdiebstahl. Was findet da statt? Zuerst greift sich diese Person, die diesen Identitätsdiebstahl begeht, die klaut das Profilbild, den Namen und ein paar Postings, die werden dann, der Name meistens leicht variiert, neu aufgesetzt. Es wird ein neues Profil, das aber dem Ursprungsprofil sehr, sehr ähnlich neu aufgesetzt. Und dann werden die alten Kontakte der Ursprungsperson um neue Kontaktaufnahmen unter einem Vorwand gebeten. Ich habe den Zugang zu meinem Konto verloren, bitte nochmal neu befreunden. Da muss man eigentlich schon sehr stutzig werden und gleich gucken, ich bin doch mit dem befreundet und dann auch gucken, dass da irgendwas seltsam ist. Und die Freunde, die dann die Freundschaft bestätigen, bekommen auch prompt eine Nachricht und werden angeschrieben und sollen eine Telefonnummer angeben, unter der sie erreichbar sind. Und das ist dann der Schritt, wo dann sozusagen der Zugriff passiert durch entweder Code oder es wird über die Mobilnummer direkt Geld abgezogen. Und das ist das, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Jetzt ist natürlich die Handlungsempfehlung, Freunde und Kontakte sollten nicht nach außen sichtbar eingestellt sein. Das heißt, man muss seine eigenen Kontakte bei Facebook unsichtbar schalten, damit eben nicht andere Menschen auf meine Kontakte zugreifen können und diese Methode ist damit für die sozusagen nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich gehe zu meiner Freundesliste und guck und sehe zu, dass entweder nur ich meine Freunde sehe oder vielleicht noch meine engen Freunde. So, weil ich habe, also die meisten in meinem Umfeld haben halt um die 600, 700 Freunde. Das heißt, ich würde eben nicht sagen, dass alle meine Freunde, auch wenn ich im Prinzip weiß, mit wem ich befreundet bin, aber ich kann bei 600 Leuten nicht für alles garantieren. Deswegen bei meinen engen Freunden, die ich definiert habe, weiß ich, okay, die sind wasserdicht, damit wird nichts passieren. Für die ist meine Freundesliste sichtbar. Für Menschen, die grundsätzlich befürchten, dass ihre Daten, dass mit ihren Daten irgendwie schon mal was gemacht worden sein konnte, beziehungsweise dass diese Daten schon mal irgendwo abgezogen wurden, gibt es vom Hasso-Plattner-Institut ein ganz spannendes Tool. Da kann man durch die Angabe seiner E-Mail-Adresse, checken lassen, welche Konten, ob es Konten gibt, die schon mal einem Cyberangriff ausgesetzt waren. Also dass man dort die E-Mail-Adresse eingibt und man bekommt dann so ein per E-Mail eben an diese Adresse einen kleinen Check, welche Konten betroffen waren, wenn auf dieser Plattform schon mal Daten gestohlen wurden. Und dann kann man entsprechend dann Passwort ändern und, also dann entsprechende Maßnahmen. Auch vielleicht löschen, wenn man sie sowieso vergessen hat und so weiter. Also das ist immer ein ganz guter Check nochmal. Ein anderes Tool, das ist natürlich die Bildersuche von Google, wo man gucken kann, ob mein Bild schon mal irgendwo eingesetzt wurde. Also mein Profilbild, und zwar nicht von mir, sondern womöglich von jemand anderem. Und was ich auch empfehlen würde, ist ein Google Alert auf den eigenen Namen. Also das ist unter vieler Hinsicht schon ganz sinnvoll, aber eben auch, um zu gucken, ob mein Name in Kontexten auftaucht, in dem ich das überhaupt nicht möchte. Und das sind so die Tools, die jetzt hier ganz gut passen. Zum Thema Profilbild. Das Problem ist, dass viele Menschen ohne Profilbild am liebsten unterwegs wären. Also es gibt häufiger diese Frage, von wegen, muss ich das wirklich machen? Und ich würde schon sagen, ja, weil ohne Profilbild wird ein Profil sehr viel schneller als Fake-Profil wahrgenommen. Das heißt, bei Xing und bei LinkedIn heißen tatsächlich die Dateien, wenn man die so runterlädt, das ist die Datei Nobody bei Xing und Ghost Person bei LinkedIn. Das heißt, irgendeine Form von wiedererkennbarem Profilbild ist in jedem Fall empfehlenswert. Und hier kommt eine Idee, die ich ganz charmant finde, und zwar die Avatoons, die nämlich Kiki ins Netz gestellt hat. Also Kiki hat einen Service, der heißt Avatoons. Das heißt, sie bekommt ein Foto zugeschickt und gestaltet daraufhin so ein Profilbild, das eben eigentlich schon wiedererkennbar ist. Also wenn man Kiki kennt, weiß man, das ist sie auch wirklich. Also so sieht sie irgendwie schon aus. Aber sie ist natürlich nicht mehr mit dieser Fotoerkennungssoftware und so in dem Sinne wiederzuerkennen. Da hat sie einige Beispiele auf ihrer Seite. Ich finde das eben als Ausweg, als Alternative, ganz schön, wie sie hier selber schreibt, zeigen Sie Ihr Gesicht im Netz, ohne Ihr Gesicht zu zeigen. Das ist zum Beispiel das LinkedIn-Profil von Kiki. Also funktioniert auf seine Weise, natürlich in dem Fall besonders, weil sie Illustratorin ist. Aber es gibt durchaus gerade bei Twitter sehr viel, also was heißt sehr viele, aber schon einige Menschen, die halt dann so eine gemalte Variante dann statt eines Profilbildes eingestellt, also statt eines Profilfotos eingestellt haben. Und um ein Stück Autonomie über die Suchmaschinen zurückzugewinnen, ist ohnehin mein Tipp, die Bilddatei des eigenen Profilbildes gesondert zu benennen, und zwar nach Vorname-Nachname, weil man in dem Moment tatsächlich in der Trefferrunde, wenn man dann gesucht wird und dann die Bildersuche entsprechend anklickt, dann rutscht es tatsächlich nach einiger Zeit, wenn man wirklich konsequent das eigene Profilbild mit dieser neuen Dateibezeichnung hochlädt, auf dem ersten Platz. Und damit hat man dann, wenn man Glück hat, gibt es dann wirklich dieses eine Bild, das man sich ausgesucht hat, das soll erscheinen und das wird auch gefunden und alle anderen verschwinden dann irgendwie beziehungsweise tauchen dann auch wirklich gar nicht mehr auf. Zum Thema Passworte. Das war ja hier auch schon ein paar Mal Thema, ich habe ein paar Mal reingeschaut, es ist klar, dass sowas oder das, das, das oder das und auch dieses nicht hinhauen. Dieses 111 oder Querzi oder sonst wie, das sind die weltweit unter den Top 10 der benutzten Passworte. Und es ist klar, dass sowas nicht funktioniert. Also das heißt, wenn man ein solches Passwort hat, bitte sofort ändern. Das heißt, grundsätzlich sollte es natürlich für jedes Konto ein separates Passwort geben. Es sollte mindestens aus 8 Zeichen, also oft sind die ja vorgegeben, gerne auch länger sein. Klein- und Großbuchstaben, die sich dann auch abwechseln sollten. Es sollten Sonderzeichen und Ziffern enthalten sein, allerdings nicht eben 111 oder 123, sondern auch wieder da gerne etwas variieren. Und regelmäßig alle 3 Monate sollte es geändert werden, wobei ein langes und sehr gutes Passwort im Zweifel besser ist, als jede Woche ein schlechtes Passwort zu haben. Also insofern lieber ein sehr gutes haben, was dann ein bisschen länger gültig ist, als ein schwaches Passwort. So, der nächste Rat ist natürlich, dass man Konten auch privat stellen kann. Das heißt, sowas wie bei Instagram, das lässt sich sehr einfach einstellen. Damit hat dann die Außenwelt keinen Zugriff erstmal. Das muss dann einfach in den Settings, man sieht schon, wie übersichtlich das ist, aktiviert werden. Das heißt, diese Settings, gerade mobil, finde ich meistens die nackten Grauen. Aber wenn man so den Werbeblock da vorne durchgescrollt hat, weil Instagram natürlich erstmal, beziehungsweise die Mutter Facebook möchte, dass man weitere Kontakte dazu lädt, irgendwann taucht dieses Feld auf. Und dass man das da aktivieren muss. Wenn man die Apps geladen hat, sind die erstmal alle öffentlich. Natürlich sind die Anbieter erstmal daran interessiert, so viele öffentliche Konten wie möglich zu haben. Genau, was mir einmal passiert ist, und das fand das ganz spannend, weil es ist nicht übers Passwort geändert worden. Mein Account wurde in irgendeiner Weise gehackt. Und ist dann in dem Namen, also der hieß schon noch Kikska, ist 140 Accounts gefolgt, die ich dann erstmal entfolgen musste. Das waren meistens auch arabische Accounts, die oft privat waren, aber die mich dann auch als Freundin akzeptiert haben. Die hat meine Bio hier geändert, also dieser Text offensichtlich, und meine Website. Also das führte dann auch nicht mehr zur Profilagentin. Aber Passwort ist geblieben, E-Mail ist geblieben, also das, wenn man jetzt so ein Konto richtig abgreifen wollen würde, wäre ja schlüssig, dass man das Passwort und die E-Mail ändert. Das war beides nicht. Und ich habe das gemerkt, als ich bin jetzt nicht jeden Tag bei Instagram, sondern als danach die erste Zugangsfrage kam. Du hast ja ein privates Konto, also es war auf privat gestellt. Und dann kam die erste Anfrage danach. Und ich so, wieso bekomme ich eine Anfrage? Weil ich habe eigentlich ein offenes Profil. Daran habe ich das überhaupt erst gemerkt, dass es so aussah. Es wurde hier so ein bisschen gemutmaßt, Cookie-Spoofing, aber von der Technik her habe ich das versucht zu googeln, da bin ich nicht schlau draus geworden, was das sein sollte. Aber ich habe danach die zweistufige Authentifizierung, was wahrscheinlich mit dieser Passwortgeschichte in dem Fall jetzt nichts zu tun hatte, aber das war mein erstes Konto damals, als es passiert ist, mit dem ich das eingerichtet habe. Und dieses Thema Sicherheit, denke ich, dem kann man ein großes Stück entgegenkommen, wenn man halt die zweistufige Authentifizierung aktiviert. Deswegen muss ich erstmal erklären für Menschen, die das noch nicht aktiviert haben oder denen das nicht ganz klar ist, um was es sich dabei handelt. Normalerweise zeichne ich mich ja in einen Account ein, in dem ich meine E-Mail-Adresse oder eben den Usernamen habe und ein Passwort. Das ist ein Faktor. Und das wird hier erweitert um einen zweiten. Das heißt, ich habe eine Plattform und will mich da anmelden und habe das Passwort und das wird in die App eingegeben. Und dann, wenn ich das aktiviert habe, wird ein zusätzlicher Sicherheitscode als zweiter Faktor generiert. Und dieser Sicherheitsfaktor wird dann am Smartphone entweder per SMS oder über einen Authentifikator ausgegeben, über einen separaten Weg nach Möglichkeit. Und erst wenn dieser zweite Faktor, wenn der in die App oder am PC in die Plattform eingegeben wird, dann erst ist die Anmeldung erfolgreich. Und es gibt verschiedene Wege, auf denen diese Codes erreicht werden können. Es gibt so Backup-Codes, die man sich kopieren kann. So ein Authentifikator, bekannt ist meistens auch per SMS, dass man sich das separat zuschicken lässt. Das ist ein bisschen wie beim Online-Banking, da wird das ja auch separat ausgewiesen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den Google Authenticator eingehen, weil der eben anders als jetzt der Name sagt, nicht nur für Google gilt, sondern ich benutze es zum Beispiel auch für Facebook oder Amazon oder Evernote. Man kann auch durchaus andere Plattformen damit sozusagen diesen sicheren Schritt ausführen lassen. Das ist eine App, die es nicht nur für Android gibt, sondern eben auch für Apple-Produkte, also für iPhones. Und die App, die generiert dann einen sechsstelligen Code. Und das ist eben, ich finde den Namen hier ein bisschen unglücklich gewählt, Google Authenticator, der ist zwar von Google, aber eben nicht nur für Google. Insofern kann man das auch noch mal empfehlen als separaten Weg. Wichtig ist, dass inzwischen so gut wie alle gängigen Social-Media-Accounts das anbieten. Instagram ist sehr spät erst dazugekommen, aber bietet es auch seit einiger Zeit an. Elementar finde ich das jetzt persönlich bei allem, was mit Geld zu tun hat, das heißt PayPal, iTunes und vor allen Dingen, wo ist denn Amazon? Amazon ist da oben. Also überall, wo es auch um meine anderen Daten nochmal geht, dass man das dort nochmal extra sicher macht. Genau, was in Deutschland nicht ist, ist Xing, da gibt es das noch nicht und das sollte geändert werden, denke ich. Dazu gibt es noch zwei Plattformen, die ich noch ganz hilfreich finde. Das eine ist twofactorout.org. Dort kann man einfach gucken, welche Websites man viel nutzt und wo man Wert drauf legen würde. Und er wirft einem dann aus, okay, ich habe Xing gesucht und da sagt er hier, das hat es noch nicht, das ist rot, das fällt jetzt hier ein bisschen weg, also ist dann so rot hinterlegt, der hat noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber er bietet gleich an, dass man die dann antwittern kann, bitte führt das doch ein. LinkedIn hingegen zum Beispiel hat es und dann führt, dann ist es auch gleich verlinkt zu der Anleitung, wo dann die Erklärseite ist, wie das jeweils, weil es ist sehr unterschiedlich von Plattform zu Plattform, wie das auf der Plattform aktiviert werden kann. Genau, und das ist nochmal eine Alternative dazu, Turn it on, wo erklärt wird mit Tutorials, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden kann. So, jetzt ist es doch relativ schnell gegangen, glaube ich. Ne? Wir sind sehr gut in der Zeit, glaube ich. Ne? Also die Sicherheitstipps zusammengefasst sind nochmal sichere Passworte nutzen natürlich. Dann tatsächlich sich hinsetzen und diese Security-Checks auch wirklich durchführen. Ich habe das in der Vorbereitungsphase dieses Talks auch nochmal gemacht und da war dann doch das eine oder andere, wo ich dachte, ups, da habe ich nicht aufgepasst. Und das passiert einfach, ja. Da hat man schneller irgendwas durchgeliked oder irgendwelche Markierungen übersehen. Insofern kann selbst ich das nur empfehlen, also selbst für Menschen, die sich halt wirklich viel und sowieso sehr geläufig im Netz bewegen. Genau, die Kontakte unsichtbar schalten, das hat zum Beispiel auch noch einiges nochmal, also da habe ich auch nochmal so ein bisschen am Feintuning rumgeschaltet, wer jetzt eigentlich was sieht und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Damit ist auch gleich ein großer Schritt in Richtung Sicherheit gemacht. Dann auf jeden Fall das eigene Profil auch regelmäßig von außen angucken, also dass man wirklich von einem Konto entweder jemand anderes oder diese vorhandenen Möglichkeiten nutzt, die zum Beispiel bei Facebook dafür angeboten werden. Dann natürlich die Profilbilddatei würde ich empfehlen, also selbst wenn man das jetzt nicht mit so einem gezeichneten Bild macht, aber eben dieses eigene, also der eigene Name, das umzubenennen, den Google Alert auf den eigenen Namen einzurichten und auf jeden Fall die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Und meine Empfehlung wäre, in den nächsten 24 Stunden, wer hiervon noch gar nichts zum Beispiel aktiviert hat oder irgendwie noch gar nichts damit zu tun hatte mit diesen Sachen, in den nächsten 24 Stunden tatsächlich mindestens einen Schritt davon umzusetzen, damit man das überhaupt das Thema angeht. Es ist etwas mühselig, aber man ist wirklich heilfroh, wenn man das alles hinter sich hat und weiß, es ist etwas wasserdichter als vorher. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, gibt's Fragen? Also wir haben nicht sehr viel Zeit, aber keine Fragen? Ah, ich komme schon.
Ja, danke für den Vortrag. Eine kurze Frage zu dem Google Authenticator, nachdem ich das jetzt heute zum ersten oder eigentlich in dieser Woche zum ersten Mal gehört habe, weiß Google damit auch, welche Services ich benutze? Zum Beispiel, wenn ich dort Amazon eintrage, weiß Google dann, dass ich Amazon wüsste es nicht und auf anderen Wegen.
Ich wollte gerade sagen, meinst du nicht, dass Google das ohnehin weiß? Also wenn du Chrome benutzt, weiß Google das mit Sicherheit.
Ja, man muss ja nicht Chrome benutzen.
Ja, klar.
Aber es war prinzipiell die Frage, ob man sich nicht noch etwas mehr ausbreitet, als es vielleicht eh schon passiert ist.
Klar, wenn du da Bedenken hast, dann würde ich das wahrscheinlich, dann wäre das nicht das Mittel der Wahl. Du hast ja gesehen, gerade Google bietet ja ungefähr 8 verschiedene Möglichkeiten an. Ich fand das jetzt, also für mich ist es, ist es eine Abwägung zwischen, wem vertraue ich meine Daten an und welches Risiko vermeide ich da dann auch. Und für mich fiel die Entscheidung dafür aus. Aber es ist schon richtig, dass ich da darüber nochmal Gedanken zu machen.
Eine kleine Anmerkung zu der Bemerkung ganz am Anfang, dass man auf Twitter und auf Facebook Sachen löschen kann, muss man immer berücksichtigen, dass es Dienste gibt, die professionell jeden Tag alles runterladen.
Ja,
das definitiv. Heißt, wenn man was gelöscht hat, ist nett.
Ja, definitiv. Auch bei Facebook.
Aber
auch bei Facebook ist es ja so, du löscht es, aber es ist noch Monate wahrscheinlich auf den Servern irgendwo drauf, bevor es definitiv endgültig gelöscht ist. Das Löschen hier bezieht sich darauf, dass es nicht mehr durch die Suche bei Facebook auffindbar ist, dass die Daten durchaus noch länger da vorhanden sind, im Hintergrund, auf irgendwelchen Servern, ganz woanders, das ist sicherlich unbenommen. Also es ist klar.
zum Google Authenticator. Das ist eigentlich ein Algorithmus, ein standardisierter. Und da gibt es mehrere Apps dazu. Das heißt, es gibt nicht nur den Google Authenticator,
ja, klar,
der das macht.
Als Beispiel.
Auf Wikipedia gibt es eine ganze Liste für verschiedenste Betriebssysteme, auch Clients, nicht nur mobile Systeme, die alle das Gleiche machen.
Das war als Beispiel gemeint, ja, ne? Gut.
Also zur Frage, ob Google jetzt weiß, wo man sich einloggt, das ist nur eine Standardisierung. Die wissen nicht automatisch, wo man sich einloggt.
Ach, das danke für diese Ergänzung.
Die Apps können natürlich weitergeben, aber an sich ist das nur der Algorithmus.
So, noch weitere Fragen? Ich glaube, eine könnte man noch. Okay, dann ja, danke ich für den Vortrag.
Ja, danke.